Ja, schönen guten Nachmittag. Das letzte Mal hatten wir uns beschäftigt mit Schwingkreisen, insbesondere mit dem RCL-Schwingkreis, der eben aus einem Widerstand, einer Induktivität und aus einer Kapazität besteht. Zusätzlich haben wir noch eine Wechselspannung, die ihn treibt. Und wir hatten dieses System in den Griff bekommen, indem wir, wie immer, die Kirchhoffschen Regeln und Ohmsche Gesetz anwenden und bekamen dann eine Differentialgleichung raus für die Ladung. Und daraus konnten wir dann das zeitliche Verhalten der Ladung, der Spannung und des Stroms ausrechnen. Und wir hatten also gesehen, dass wenn wir den Kondensator aufgeladen haben und dann diese Hochfrequenz abschalten und das System sich selbst überlassen, dass dann entsprechend die Ladung und auch der Strom und auch die Spannung exponentiell abfällt, überlagert mit der Eigenfrequenz des Systems. Und wenn wir entsprechend die Wechselspannung in Betrieb halten, dann schwingt das System am besten bei der Eigenfrequenz, wenn also die Wechselspannungsfrequenz der Eigenfrequenz gegeben durch Einzelwurzel LC übereinstimmt. Und wenn wir weiter weggehen, dann schwingt es entsprechend weniger gut. Und wenn wir dann diese Kurve auftragen, also praktisch auf den Strom oder Spannung gegen die Frequenz, dann bekommen wir die bekannte Resonanzkurve. So. Da ist sie. Okay. Und jetzt habe ich Ihnen letztes Mal versprochen, dass ich noch mal eine Resonanzkurve zeige im Experiment. Und dazu bräuchte ich mal die Kamera. Und zwar habe ich zwei Resonatoren. Die habe ich gestern noch gebastelt. Für eine andere Vorlesung eigentlich. Das eine ist der Bierdosenresonator. Ich weiß, es ist kein Markenprodukt, aber es schwingt genauso gut. Das ist das Weizenresonator, ja. So, was wir jetzt machen, wir haben hier ein Gerät, das nennen wir Netzwerkanalysator. Mit dem werden Sie wahrscheinlich im weiteren Leben relativ wenig zu tun haben. Und dieses Gerät gibt hier eine Wechselspannung aus, wobei wir reden in dem Fall nicht mehr von einer Wechselspannung, sondern von einer Hochfrequenzwelle, weil die Wechselspannung ändert sich so 2,8 Milliarden Mal pro Sekunde das Vorzeichen, also 2,8 Gigahertz. Das heißt, da kommt hier eigentlich eine elektromagnetische Welle raus, die sozusagen unserer Wechselspannung entspricht. Die bringen wir in diesen Resonator rein. Dann bilden sich in diesem Resonator Felder aus, elektromagnetische Wechselfelder, die entsprechend auch mit der gleichen Frequenz schwingen. Und dann schauen wir uns das Signal an, also wie groß sind die Felder in diesem Resonator. Und was wir machen, wir ändern jetzt hier die Frequenz, das macht das Gerät selbstständig. Das heißt, das Gerät nimmt die Frequenz, es weiß, wie viel Welle da vorne rauskommt, es misst, wie viel Welle hinten durchkommt und bildet das Verhältnis. Dann macht es für die nächste Frequenz und so kriegen wir eine Resonanzkurve, weil eben auf der Resonanzfrequenz der Resonator am besten schwingt. Und dort entsprechend dann am meisten auch hinten rausgeholt wird. So, und jetzt ist hier auf der Y-Achse ist aufgetragen, sowas wie das Verhältnis zwischen der Leistung, die ich hier raushole, zu der Leistung, die ich vorne reinschicke. Und das ist eben maximal bei der Resonanz. Und hier unten ist aufgetragen die Frequenz. Jetzt muss ich es nur finden. So, und hier haben wir unsere Resonanzkurve. Sieht also ungefähr so aus, wie man es auch theoretisch sich vorstellt. Und ich hatte ja mal die Güte schon mal definiert gehabt. Die Güte ist also ein Maß für die Breite der Resonanzkurve. Je höher die Güte ist, desto schmaler ist die Resonanzkurve. Und die Güte gibt an, das ist einfach eine Zahl, die gibt an, wie viele Schwingungen vergehen, bis die Energie im Resonator verschwunden ist. Und je besser er schwingt, das heißt, je weniger Verluste ich habe, desto höher, desto schmaler wird diese Resonanzkurve sein, weil wesentlich mehr Schwingungen vergehen, bis die Energie verschwunden ist in den Wänden als ohmsche Verluste. Und diese Geräte können sogar die Güte direkt bestimmen. Da muss man nur ein paar Knöpfchen drücken. So, man sieht es nicht ganz so deutlich da oben. Da oben steht jetzt in einem rechten weißen Block, da steht die drittletzte Zeile in Q gleich. Und da steht jetzt eine Zahl, das ist 300 irgendwas, 356. Das heißt, das ist die Güte von diesem Resonator. Ist natürlich jetzt grottenschlecht, da ist ja auch noch Bier drin. Und also angetrocknetes Bier. Und es ist Aluminium, das heißt, Aluminium ist eh nicht so arg doll im Vergleich zu Kupfer. Aber immerhin, es schwingt und die Güte beträgt ein paar hundert. Das heißt, ein paar hundert Schwingungen vergehen, bis die Energie im Resonator verschwunden ist. Ich habe noch einen zweiten Resonator. Das ist der Colaflaschenresonator. Das ist nichts anderes als eine Plastik-Cola-Flasche. Die wird umwickelt mit Aluminiumfolie. Und diese elektromagnetischen Felder, diese hochfrequenten, die dringen durch das Plastik hindurch, ja, so wie sie auch in einer Glasscheibe im Handy telefonieren können. Und an der Innenseite des Aluminiums dann fließen dann die Ströme und bilden einen abgeschlossenen Hohlraum, der eben den Resonator darstellt. Ist natürlich nicht perfekt, ja, von der Oberflächenstruktur, aber es schwingt trotzdem. Allerdings wird die Frequenz eine andere sein, bei der das System schwingt, weil natürlich die Form eine andere ist und die Größe. Eben diese Bierdose hat bei 2,8 GHz geschwungen und das hier, das schwingt bei ungefähr 2 GHz. So, auch hier sehen wir wieder eine Resonanzkurve, diesmal bei einer Frequenz von 1,95 GHz. Und auch hier könnte ich jetzt eine Güte bestimmen, die ist bei diesem Resonator ungefähr 800. Ist auch nicht so doll. Gegen Ende der Vorlesung werden wir noch ein Experiment uns anschauen mit einem einen richtigen Resonator, den man auch verwenden kann. Das ist, wo der Herr Gressmann gerade rumwerkelt. Das ist ein Resonator, der hat eine Güte von, wie viel, 5.000? 3.000. 3.600 oder so. Ja. Aber belastet, ja? Ja. Also so normale Resonatoren, die man wirklich verwendet, ja, meint, das ist ja nur eine Spielerei. Diese Resonatoren, die haben dann Güten, die liegen im Bereich von 3.000 bis etwa 100.000 und schwingen entsprechend wesentlich besser. Und es gibt auch noch eine andere Art von Resonatoren, die ich vielleicht noch kurz erwähnen werde heute. Die schwingen noch viel häufiger, bevor die Energie verschwunden ist. Die haben also Güten im Bereich bis zu 10 Milliarden. Ja, das heißt, die können also sehr lange schwingen, bevor ihre Energie verloren geht. Das geht aber nur dann, wenn wir diese ohmschen Verluste dramatisch reduzieren. Und da gibt es ein Phänomen, das uns die Natur geschenkt hat, nämlich das der Supraleitung, bei dem wir das ausnutzen können. So, das hatte ich letztes Mal schon ganz kurz angesprochen. Wir wollen uns also heute und morgen beschäftigen mit Resonatoren, das heißt im Endeffekt Anwendungen der Schwingkreise, und zwar hochfrequenten Anwendungen der Schwingkreise. Und eine Anwendung sind erstmal Hohlraum, sogenannte Hohlraumresonatoren, die eben auch diese Spielereien vom Prinzip darstellen. Ja, wir haben also hier in solch einem metallischen Hohlraum eine Kapazität, wir haben eine Induktivität und wir haben einen ohmschen Widerstand, der irgendwie miteinander verknüpft ist. Er ist natürlich nicht so einfach verknüpft wie in einem Schwingkreis, wenn ich ihn hier so hinmale. Es gibt viele Einzelinduktivitäten und Einzelkapazitäten. Man kann aber dieses System vereinfachen, also wirklich auch exakt vereinfachen, bis man sowas hat. Das heißt, das System besteht aus kombinierten Induktivitäten, Kapazitäten und so weiter, was sich aber letztendlich auf sowas hier reduzieren lässt. Und man kann auch das so anschaulich machen, dass wir einfach eben eine Kapazität haben und eine Leiterschleife. Und jetzt kann man in guter Näherung sagen, in dem Kondensator steckt die Kapazität, die Leiterschleife besitzt eine gewisse Induktivität und dieser Leiter einen gewissen Widerstand. Und jetzt mache ich aus diesem einzelnen Leiter einen Zylindermantel. Ja. Dann habe ich erstmal noch gar nicht viel geändert. Und wenn ich jetzt noch zwei Deckel hinten dran mache, dann habe ich einen Hohlraumresonator. Und bei diesem Hohlraumresonator ist es vom Prinzip so, dass diese beiden Deckel dann die Kapazität darstellen und dieser Zylindermantel die Induktivität. Und dann können sich, wenn ich eine Wechselspannung oder respektive Hochfrequenzwelle in diesen Resonator einbringe, so wie ich es hier getan habe, elektromagnetische Wellen ausbreiten, das ist unser nächstes Thema auch sein wird. Und es gibt gewisse Randbedingungen, ja. Elektrische Felder dürfen nicht parallel sein an der Metalloberfläche, kennen wir schon. Die Magnetfelder müssen parallel sein. Und so gibt es ganz bestimmte erlaubte Formen dieser Felder und für jede Schwingungsform auch eine Frequenz, eben die Resonanzfrequenz. Und das sieht zum Beispiel dann so aus, links das elektrische Feld und rechts das magnetische Feld. Und diese polen sich entsprechend ständig um und bauen sich auf und ab. Und zum Beispiel eben bei diesen Resonatoren im Bereich von 2-3 Milliarden Mal pro Sekunde. So, wozu kann man diese Resonatoren verwenden? Eine der Hauptanwendungen ist die Beschleunigung von geladenen Teilchen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben Protonen oder Elektronen, die tragen jeweils Elementarladung. Und Sie wollen diese Teilchen beschleunigen. Ja? Dann ist die einfachste Möglichkeit natürlich, das mit elektromagnetischen Feldern zu machen. Also erstmal mit einem elektrischen Feld, weil dann wirkt die Kraft E mal Elementarladung mal das elektrische Feld auf diese Teilchen. Und der Energiegewinn ist die Ladung mal die durchlaufende Spannung. Jetzt die Frage natürlich, wozu möchte ich Elektronen und Protonen beschleunigen? Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von fantastischen Anwendungen. Diese Folie ist für dieses Experiment gedacht, das werde ich Ihnen dann aber nachher noch zeigen. Ich kann es aber schon mal sagen. Wir haben also hier so einen Resonator, da können Sie vorne reingucken, durch die Plexiglasscheibe. Da sehen Sie irgendwie den metallischen Zylinder und in der Mitte ist noch irgendwie was drin, eine sogenannte Resonanzstruktur. Und dieser Resonator da hinten, der schwingt zum Beispiel bei 221 MHz. Und wir haben ja diese Impedanz schon kennengelernt von Schwingkreisen. Die gibt es natürlich auch bei diesen Resonatoren. Und diese Impedanz von diesem Resonator beträgt ungefähr 30 Megaohm. Und dann kann man damit ausrechnen, wie groß die Spannung im Resonator ist, wenn ich eine gewisse Leistung hineinbringe. Die Leistung ist einfach P gleich U mal I. Oder wenn ich für I U durch R einsetze oder halt statt R die Impedanz Z, dann bekomme ich halt, dass die Leistung U Quadrat durch Z ist. Und jetzt kann ich nach der Spannung auflösen, das ist die Wurzel aus P mal die Impedanz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Watt habe, die ich da reinbringe, dann bekomme ich halt eine Spannung von 38.700 Volt. Das heißt, diese Resonatoren eignen sich hervorragend, um sehr hohe Spannungen zu erzeugen mit relativ wenig Leistung. Ja? Und nun sind 38.700 Volt vielleicht für den Tagesgebrauch relativ viel oder erscheinen relativ viel. Für viele Anwendungen ist das relativ wenig, ja, dann brauche ich auch mehr Leistung. Oder ich brauche noch teurere Resonatoren. Und wir reden also heute noch und morgen von Anwendungen, wo wir also Spannungen brauchen, die liegen im Megavolt- bis Teravolt-Bereich. Ja. So, das sage ich Ihnen nachher, was da passiert. So. Lass ich erstmal weg. Genau. So. Ohne in das Detail zu gehen, welche verschiedenen Resonatoren es alles gibt, habe ich mal einfach mal so ein paar Bilderchen hier gezeigt. Da zeige ich Ihnen, wie solche Resonatoren in Realität aussehen. Da sehen Sie, es gibt einen ganzen Zoo von verschiedenen Resonatoren. Die sehen alle ein bisschen merkwürdig aus. Aber überall in der Mitte befindet sich ein Loch. Ja, hier. Da und da und auch hier durch. Und diese Löcher, das sind die Löcher, wo dann diese Teilchen durchfliegen. Und die Struktur drumherum, die ist dazu da, damit diese Spannungen aufgebaut werden und auch an der richtigen Stelle sitzen. Oh, und wie funktioniert jetzt die Beschleunigung? Also ich habe gesagt, wir brauchen elektrische Felder. Und wir haben jetzt hier so einen Resonator. Zylindrisch, in dem so eine innere Struktur nochmal drin sitzt. Und wenn ich jetzt eine geeignete Welle in diesen Resonator einkopple, dann fließen auf der inneren Oberfläche des Resonators hochfrequente Ströme. Und in diesem Falle hier, von dieser Resonatorart, fließt der Strom dann von so einem Röhrchen, das nennen wir Driftrohr, hier auf die andere Seite, auf das Nachbardriftrohr. Sodass sich diese beiden Driftröhren hier auf unterschiedliches Potenzial aufladen. Ja, und die Folge ist, dass dazwischen ein elektrisches Feld vorherrscht, beziehungsweise eine Spannung. Ja, die Spannung ist dann in erster Näherung einfach die Spaltbreite mal das elektrische Feld. Und wenn jetzt ein Teilchen da durch einen Spalt hindurchfliegt, bekommt es eben diese Spannungsdifferenz mit und damit die Energie U mal E, also E die Ladung. Dann haben wir hier mal einen Resonator, der ein bisschen komplexer aussieht. Ja, der hat nicht nur zwei Driftröhren, der hat jetzt hier 10 Driftröhren. Aber das Prinzip ist das gleiche. So, was kann man jetzt alles damit machen? Eine Anwendung ist die Tumortherapie. Wie das? Nun, Tumore... Da gibt es ja verschiedenartige Behandlungsmöglichkeiten. Das eine, was immer am häufigsten ist, ist die chirurgische Entfernung des Tumors. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine Chemotherapie zu machen. Und man kann den Tumor bestrahlen. Und bei der Bestrahlung, das macht man schon sehr lange, hat man früher in der Regel Röntgenstrahlung verwendet oder Gammastrahlung. Der Nachteil allerdings, werde ich Ihnen noch zeigen, ist der, dass wenn der Tumor sehr tief liegt, der Tumor wesentlich weniger geschädigt wird als das darüber liegende Gewebe. Man hat es auch mit Elektroden probiert, das ging auch ganz gut, aber man kann es wesentlich besser machen, indem man nämlich schwere Teilchen verwendet, wie Protonen oder sogar noch schwere Teilchen wie Kohlenstoffkerne. Und diese sogenannte Ionentumortherapie, die gibt es auch in der Nähe. Die nächstgrößere Anlage, die in Betrieb ist, steht in Heidelberg. Und die zweite Anlage in Deutschland, die gerade oder kurz vor der Fertigstellung ist, steht in Marburg. Ja, wir haben also hier einen Tumor im Kopf, ziemlich zentral gelegen. Und solche zentral gelegenen Hirntumore sind in der Regel nicht operabel. Ja? Weil wenn ich den entferne, zerstöre ich dabei große Hirnareale. Oftmals sind Gehirntumore auch resistent gegen Chemotherapie. So, es bleibt eigentlich nur die Bestrahlung und damit bleibt eigentlich auch nur die Bestrahlung mit schweren Teilchen. Warum das so ist, komme ich gleich dazu. Auf jeden Fall 6 Wochen nach dieser Bestrahlung ist der Tumor verschwunden. Und zwar ohne größere Nebenwirkungen. So, jetzt sieht man, warum das so gut ist, diese Methode mit schweren Teilchen zu bestrahlen. Hier ist sowas aufgetragen wie die Dosis. Die Dosis ist sowas wie die Energiemenge pro Masse, die im Tumor deponiert wird. Ja, wenn ich also diese hochenergetischen Teilchen da einschieße, dann verlieren die Energie. Und diese Energiemenge pro Masse ist hier aufgetragen. Und das Ganze trage ich auf gegen die Tiefe im Gewebe. Und wenn ich jetzt Röntgenstrahlen verwende, dann sieht man, dass wenn ein Tumor sehr tief liegt, dann wird das oberhalb davon liegende Gewebe wesentlich stärker von der Strahlung betroffen. Ich kriege also Verbrennungen zum Beispiel, ja? Typische Strahlenschäden. Wenn ich dagegen mit Ionenstrahlen mache, also mit Protonen oder mit anderen Atomkernen, dann wird in einem oben liegenden Gewebe relativ wenig Energie deponiert, heißt auch wenig Schädigung. Dann geben die Teilchen langsam ihre Energie ab, werden langsamer, und dann gibt es einen Punkt, wo die Teilchen ihre Energie fast schlagartig abgeben. Und das sollte innerhalb des Tumors passieren. Das heißt, ich habe dann eine sehr hohe Energiedichte, wo der Tumor entsprechend auch sehr stark geschädigt wird und ich die Tumorzellen zerstöre. Jetzt ist ein Tumor natürlich nicht so eine spitze Funktion, sondern der ist irgendwie ausgedehnt. Und man kann jetzt vom Prinzip so einen Tumor komplett dreidimensional abscannen, bis auf 1 Millimeter Genauigkeit, indem man zum Beispiel die Strahlenergie variiert. Wenn die Strahlenergie höher ist, dringt es tiefer ein. Wenn es niedriger ist, dringt es weniger tief ein. Sodass ich vom Prinzip jedes beliebige Profil erzeugen kann. Ja, dann wäre das hier der Tumor, dem Bereich. Indem ich einfach verschiedene Kurven hier in der Eindringtiefe überlagere. Und da sieht man nochmal die Vorteile. Hier haben wir leichte Teilchen und diese Farben, die geben, also der Tumor sitzt hier und diese Farben geben an, eben die Energie, die deponiert wird. Und da sieht man, wenn man das also mit leichten Teilchen macht, dann wird die relativ breit gestreut, diese Energiedeposition. Wenn man das dagegen mit schweren Teilchen macht, dann sieht man, es ist sehr konzentriert auf den Tumor und das umliegende Gewebe wird nur sehr schwach geschädigt. Und man kann den Tumor wirklich sehr gut abbilden. Und hier sieht man einfach vom Rechner, also es ist jetzt so gemacht, dass man den Tumor erstmal in einem MRT dreidimensional scannt. Das Ganze gibt man in den Rechner ein, mit gewissen Parametern wie Dichte des Gewebes und so weiter. Und dann wird der Tumor in Scheiben im Rechner geschnitten, virtuell. Und jede Scheibe entspricht einer gewissen Energie des Teilchenstrahls. Und dann wird bestrahlt, dann wird die Energie variiert, die nächste Scheibe bestrahlt und so weiter, sodass dreidimensional der gesamte Tumor irgendwann abgescannt ist. Das sieht man hier nochmal. Ich muss ja auch nicht nur die Tiefe variieren, ich muss natürlich auch in X- und Y-Richtung variieren. Das macht man einfach, indem der Strahl mit diesen geladenen Teilchen hier durch Magnete kommt, mit Dipolmagneten, und entsprechend der Stärke des Magnetfeldes hier kann man den Strahl verschieden stark in beide Richtungen ablenken, dass man mit der Energievariation und dieser Ablenkung wirklich jeden Punkt im Tumor erreichen kann. So sieht es dann aus, wenn der Patient da liegt. Der wird fixiert und der Teilchenstrahl kommt hier raus und trifft dann auf den Tumor. Das hier sind sogenannte PET-Kameras, Positronen-Elektronen-Tomographie-Kameras, bei denen man online sehen kann, wo der Tumor getroffen ist momentan. Und das ist der Grundriss von der ersten Anlage in Deutschland dieser Art. Dieses Prinzip wurde bei der GSI in Darmstadt hier entwickelt, in den letzten 20 Jahren. Und da hat man ein paar hundert Patienten bestrahlt, als Versuchskaninchen, sage ich mal. Die meisten haben sich darüber gefreut, ja, denn es waren knapp 400 Patienten. Alle hatten inoperable Tumore, die nicht behandelbar waren. Und GSI ist ja jetzt kein Krankenhaus, sondern GSI ist das nationale Zentrum für Schwerionenphysik. eine Grundlagenforschungsanlage. Da hat man es trotzdem gemacht. Und von diesen Patienten haben also über 90% überlebt, also nicht die Bestrahlung, sondern den Tumor. Wobei die meisten sind gestorben dann an anderen Sachen, an Herzinfarkt, Unfall oder solche Sachen. Und die Bestrahlung selbst dauert ungefähr 2 Minuten für 20 Tage. Also immer 2 Minuten jeden Tag. Ja, das ist die Anlage im Grundriss, die in Heidelberg jetzt gebaut worden ist. Die haben also gebaut, einfach um sozusagen ein klinisches Umfeld zu haben. Eine Anlage extra nur dafür, nur für die Tumortherapie. Ja, also es ist schon eine relativ, es ist kein Gerät mehr, was man so in der Arztpraxis stehen hat. Ja. Die Abmessungen sind etwa 70 mal 60 Meter. Hier ist der erste Teil, der Linearbeschleuniger, der also die Teilchen schon mal auf ungefähr, ja, sagen wir so 15% Lichtgeschwindigkeit bringt. Erzeugt ungefähr 20 Millionen Volt Spannung. Dann haben wir einen Kreisbeschleuniger, der die Endenergie erzeugt, und dann wird der Strahl hier zu dem Patienten geleitet. Und dieser erste Teil zum Beispiel, der wurde hier in Frankfurt entwickelt. Der sieht so aus. Hier diese sogenannten Ionenquellen, da beginnt das Leben des Teilchenstrahls, dort werden die Ionen produziert und dann mit einem kurzen Linearbeschleuniger beschleunigt. So sieht der Linearbeschleuniger aus. Die Firma, die den hergestellt hat, heißt Pink. Übrigens, ja, also. Allerdings kann man auf Wunsch auch eine andere Farbe bestellen. Es ist also auch ein Resonator, der ist 3,7 Meter lang, schwingt bei 217 MHz und erzeugt 20 Millionen Volt Spannung. Und braucht dafür nicht nur die 50 Watt wie in dem da, sondern er braucht 1 Megawatt Leistung dann dafür aber auch. Und so sieht er innen aus. Ja, wir sehen also diese Driftröhren, wo die Teilchen durchfliegen und in den Spalten eben beschleunigt werden. Das sind insgesamt 54 Driftröhren hier. Und diese dicken Dinger, das sind sogenannte magnetische Linsen. Ja? Weil man kann so einen Teilchenstrahl in erster Näherung behandeln wie einen Lichtstrahl, nur halt nicht mit Licht, sondern mit elektrisch geladenen Teilchen. Und wie ein Lichtstrahl auch ein Linsensystem braucht, damit er zusammengehalten wird, braucht auch so ein Teilchenstrahl Linsen, damit er nicht auseinanderläuft. Und diese Linsen allerdings sind keine optischen Linsen, sondern man nimmt dafür magnetische Linsen, also spezielle Magnete. So, dann will der Strahl um den Patienten herumgeleitet werden. Man schwenkt also nicht den Patienten, weil der Tumor sich sonst bewegen würde. Der Patient ist fest und der Strahl muss um den Patienten herumgelenkt werden. Und da es sich um relativ schwere Teilchen handelt, braucht man große Magnete, um den Strahl abzubiegen. Und das sieht man hier, das ist sogenannte Gantry, das ist die Einrichtung oder diese Anlage, die eben den Strahl nur um den Patienten herumlenkt. Das sieht man also, hier sieht man eine Person da oben. Das da. Ja, und das ist das Ding, was den Strahl um den Patienten lenkt. Und das ist während der Aufbauphase. Das wiegt insgesamt 600 Tonnen. Und 300 Tonnen davon sind beweglich. Und während sich das um den Patienten herum bewegt, darf es nicht mehr als 3/10 Millimeter sich verbiegen. Sonst wird der Tumor nicht mehr richtig getroffen. Das ist der Kreisbeschleuniger. Relativ klein, der passt hier in den Hörsaal. Erzeugt ungefähr 1 Milliarde Volt, so ganz grob. Das heißt, der Strahl fliegt also im Kreis herum, ungefähr so etwas wie 100.000 Mal pro Sekunde, hat fast Lichtgeschwindigkeit und bekommt jedes Mal, wenn er da rumfliegt, so einen kleinen Kick, so eine kleine Spannung und wird eben dabei immer schneller. Dann hat man Magnete. Das sind diese Magnete, die als Linsen dienen, diese Quadrupolmagnete mit 2 Norden, 2 Südpolen. Und das sind die Polmagnete, die den Strahl ablenken und auf der Kreisbahn halten. Das ist übrigens die GSI, die ich eben schon erwähnt hatte, in Darmstadt. Gesellschaft für Schwerionenforschung oder seit neuestem Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Da arbeiten ungefähr so etwa 1000 Leute. Und das steht also in Darmstadt-Wixhausen, deswegen wird es eigentlich Heiligen. Und in diesem, das hier ist der hat einen Linearbeschleuniger erstmal, der ist ungefähr 120 Meter lang, der steht hier drin. Und dann geht es in einen Kreisbeschleuniger, der hat ungefähr so 270 Meter Umfang. und dann zu den verschiedenen Experimentierplätzen. An der GSI wird also viele, viele Forschung betrieben. Ein sehr schönes Forschungsgebiet ist die Erzeugung und Erforschung von superschweren Elementen. Ja, wenn Sie irgendwo mal auf ein Periodensystem schauen, dann ändert sich das von Zeit zu Zeit. Ja, vor 30 Jahren waren wir beim Element 103 oder sowas, wobei das schwerste natürliche Element ist das Element, vom Prinzip ist es Uran mit 92 Protonen. Inzwischen ist man beim Element 118 angekommen und man möchte eben wissen, inwieweit es noch überhaupt stabile Atomkerne gibt und wo das Periodensystem endet. Ja, das hat also sehr viele Implikationen auf die Theorie der Kernmaterie. Und man kann mit Hilfe eines solchen Beschleunigers solche superschweren Elemente erzeugen. Und so hat die GSI die Elemente 107 bis 112 entdeckt. Und unter anderem das schöne Element Darmstadtium. Element 110, das vor ungefähr 3 Jahren so benannt worden ist. Weil der Entdecker des Elements, der darf das benennen. Und so, und das ist der Querschnitt. Wir haben eben die Gebäude gesehen. Das ist jetzt sozusagen einfach der Grundriss von der Anlage. Hier sind die, ist der Linearbeschleuniger. Und dieser Linearbeschleuniger, der ungefähr 120 Meter lang ist, besteht eben aus lauter solcher Resonatoren. Und dann geht der Strahl hier in den Kreisbeschleuniger rein, wird weiter beschleunigt und dann geht es zu den ganzen Experimenten. Und so sehen die Resonatoren bei der GSI aus. Ich möchte dazu jetzt gar nicht im Detail was dazu sagen. Schauen Sie sich aber diese schönen Bilder an. Könnte auch bei der Documenta irgendwo stehen, als Kunstwerk. Hier sieht man wieder so eine Driftröhrenstruktur, die schwingt zum Beispiel bei 36 MHz. Und auch hier sieht man diese dicken Zylinder, das sind wieder diese magnetischen Linsen, die den Strahl fokussieren. Das gibt es auch. Das ist ein sogenannter Alvarez-Beschleuniger. Und da sieht man diese dicken Driftröhren, in denen selbst wieder Magnete drin sitzen. Und der erste Chef von der GSI, das war Anfang der 70er Jahre, hat gesagt, ein guter Beschleuniger ist nur ein Beschleuniger, in dem man drin stehen kann. Also das sind ungefähr 2,10 Meter Durchmesser. So, dann ist es so, dass ich jetzt hiermit aufhören werde und morgen weitermache. Jetzt machen wir noch schnell den Versuch hier. Und zwar haben wir den Resonator und die Resonanzkurve brauchen wir gar nicht zu zeigen, oder? Resonanzkurve, fang gleich an mit einem anderen Bildchen. Video. Und zwar ist es so, dass dieser Resonator entsprechend diese Spannung aufbaut. Und mit diesen 30, 40, 50 Watt erzeugt er ein paar 10.000 Volt. Und normalerweise geht das Ganze nur, wenn da drin Vakuum herrscht in diesem Resonator, oder zumindest ein sehr guter Druck, so was wie 10 hoch minus 6 oder 10 hoch minus 7 Millibar, also 1 Milliarde Mal geringerer Druck als hier unter Atmosphäre. Und wenn man jetzt den Druck künstlich verschlechtert, so im Bereich von 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4 Millibar, also so ein Restgas da drin hat, dann kann Folgendes passieren, dass Elektronen, die da beschleunigt werden mit 10.000 oder 20.000 Volt, die knallen auf die Restgasatome, ionisieren die. Und dabei kann ein sogenanntes Plasma zünden. Das heißt, es entsteht sowas wie in diesen Leuchtstoffröhren da oben. Das ist auch ein Plasma, was zündet. Und allerdings wird das Leuchten, was da drin auftaucht, dann nicht weiß sein, wie bei diesen hier, weil es natürlich optimiert, damit man weißes Licht hat, sondern es wird irgendwie violett leuchten. Und wie es leuchtet, das hängt eben davon ab, welches Restgas da drin ist, ja. So, das, was man vorhin so gehört hat, an komischen Geräuschen hier, das war die Pumpe, um diesen Resonator abzupumpen. Ja. So, jetzt muss man natürlich noch an diesem blauen Kästchen da, das ist der Verstärker, der die Hochfrequenzwelle produziert, muss man erst nochmal die richtige Frequenz natürlich treffen, damit der Resonator optimal schwingen kann.